Aktives Zuhören bedeutet, dass ich einmal nicht Prio bin, sondern jemand anderes Prio. Ich bin nicht am Stocker Nummer 1 für 5 Minuten, sondern jemand anderer steht am Stocker für 5 Minuten.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast und genau heute die 17. Ausgabe. Heute geht es um das Thema Kommunikation. Das ist in aller Munde und dazu habe ich mir eine Expertin vor das Mikrofon geholt. Sie ist aus Wien und sie liebt Trash-Sendungen, Glitzersachen, Theater, Schauspiel, aber auch Einhörner und Alpakas und eigentlich alle Tiere. Und irgendwie ist sie auch schräg. Was das bedeutet und warum man sie eine schräge Wienerin nennt, das klären wir heute alles in unserem Podcast auf. Es geht um das Thema Kommunikation, aber so viel Zeit muss sein. Herzlich willkommen, Alessa Prochaska. Schön, dass du da bist.
Dankeschön, Hallöchen. Ich freue mich, da zu sein.
Wie das bei uns im Podcast immer so üblich ist, am Anfang stelle ich dir 5 kleine kurze Fragen, so ein bisschen was Persönliches, vielleicht auch was anderes. Fange ich einfach an mit meiner ersten Frage. Bei welcher Sache wirst du immer analog bleiben?
Bei Büchern.
Sehr schön. Hast du gerade ein Lieblingsbuch, was du auf dem Tisch liegen hast?
Ja, ich habe die Helden von Muddlerde am Tisch liegen, weil ich mir vorgenommen habe, ich komme ja gerade frisch aus von der Workation, dass ich ein Buch lese, was keine Fachliteratur ist. Und das war mein Lieblingsbuch, wie ich 12 Jahre alt war. Da sind ziemlich verrückte Sachen drinnen und sehr viel Fantasy. Und man sagt ja, wenn du eine neue Perspektive haben willst, dann liest doch ein altes Buch. Das habe ich mal wörtlich genommen und habe das umgesetzt. Das ist wirklich sehr spannend.
Kannst du uns noch kurz inhaltlich ein bisschen aufschlauen, worum es geht?
Es geht dort um ziemlich schräge Sachen. Es ist ein Fantasy-Buch. Es geht um Orks und um sprechendes Besteck. Es geht um 3 Monde, die aufgehen, wann auch immer sie wollen. Und ja, man geht ein bisschen auf eine Reise zur Kreativität und das finde ich ganz spannend. Das vergisst man manchmal.
Meine zweite Frage, wofür möchtest du dich gerne einmal selbst loben?
Für mein Bauchgefühl.
Was verschwenkt jetzt zu deinen Eltern? Wie gehen denn deine Eltern mit deiner Selbstständigkeit um?
Ja, also ich bin gesegnet wirklich mit Eltern, die meine größten Cheerleader sind. Also sie haben jeden Fleißbulli, jedes Fleißleiberl. Mein Papa hat Alessa-Visitenkarten im Geldbörsel. Also egal wo, sie repräsentieren mich und fiebern wirklich bei jeder Entwicklung mit. Und da bin ich ganz, ganz froh dafür, weil die schreien am lautesten und manchmal braucht man das. Und da bin ich sehr froh, dass ich Mama und Papa habe, ja. Und auch die gesamte Familie eigentlich ganz gut
mitbekommen. Wie man ja unschwer hört, kommst du aus Wien und mit Wien wird ja oftmals der Schmäh verbunden. Was ist das eigentlich genau?
Ich glaube, dass Wiener, Wienerinnen schon genetisch vorbelastet sind. Also ich glaube, wir haben doch eher den Hang zum Schmäh. Es ist so, glaube ich, weil auch Wien eine sehr interessante Rolle hat. Uns mag ja fast keiner von den anderen Bundesländern, weil wir die Hauptstadt sind. Und so haben wir ein bisschen ein schwierigeres Los und mit unserer charmant, uncharmanten Art, glaube ich, ja, machen wir da schon ein Wetter. Aber ich denke auch, dass zu Schmäh und Scham auch einiges an Mut gehört. Und Feingefühl. Okay. Weil man kann eben auch schnell verletzen und da ist es ganz wichtig, dass man gerade beim Schmäh die richtige Portion Mut auch dabei hat, ja.
Und last but not least eine kleine persönliche Frage. Mit welcher Küche kann man dich begeistern und wieso?
Ja, also mein Lieblingskohlenhydrat ist Reis. Überall, wo Reis drinnen ist, bin ich auch dabei. Und deswegen ist halt vor allem thailändisch, vietnamesisch, asiatisch, da bin ich sehr großer Fan. Also ich könnte das täglich essen.
Aber nichtsdestotrotz, wir wollen ja nicht über das Essen nur reden, sondern wir reden ja heute über das Thema Kommunikation. Und du bist ja, kommst aus der Welt der Kommunikation, du bist sozusagen eine Kommunikationsberaterin, hast eine Agentur. Wie kommt man da zu dem Thema Kommunikation? Wie wird man ein Experte? Und vor allen Dingen, was fasziniert dich an diesem Beruf?
Also ich fand Kommunikation immer schon extrem spannend, weil man merkt, was ein Mensch eigentlich mit Worten ausrichten kann. Und ich höre immer so, ja, aber das sind ja nur Worte und das sind ja nur Sätze aneinandergereiht. Und für mich war das immer mehr. Also es war immer die Symbiose von dem Ganzen. Und eine Liebeserklärung sind genau Worte, genau die gleichen, wie wenn du eine Kündigung hast. Und es beeinflusst all unser Leben. Und ja, ich fand es spannend, wie viel Kommunikation eigentlich beeinflusst und wie sehr das eigentlich im Hintergrund ist bei uns, weil es doch sehr in Silo-Denken geht. Also das ist Branding, das ist Marketing, das ist Interne, das ist Externe, das ist, wird alles sehr in Silos gedacht und das ist eigentlich das, was ich eben wegwischen möchte, weil Kommunikation Kommunikation ist und wie der österreichische Kommunikationsgott Watzlawick ja auch gesagt hat, man kann nicht kommunizieren und deswegen finde ich es ziemlich wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen.
Gibt es an der Stelle vielleicht sogar ein Lieblingswort, was du hast und wenn ja, warum?
Ja, also mein Lieblingswort ist Wunderbärchen. Wunderbärchen verwende ich eben statt wunderbar sozusagen. Es ist eine Verniedlichung und eigentlich zaubert es immer Lächeln, so ein Lächeln auf die Gesichter des Gegenübers. Und man kann es fast so wie Euder, das ist ja auch wienerische Tradition, österreichische Tradition, in sehr vielen Fällen anwenden. Ja, also kann sagen, oh, na Wunderbärchen, das ist jetzt ein wenig daneben gegangen oder Wunderbärchen, das hat wunderbar geklappt, schauen wir mal weiter. Und so ist das eigentlich ein nettes Wort schon die letzten Jahrzehnte, das ja, mich begleitet und ich mir auch denke, Life ist Wunderbärchen, man darf auch an die positiven Sachen denken und ja, das ist so mein Credo.
Wann habt ihr überlegt, diese Firma zu gründen, die Slice?
Ich wollte eigentlich nie selbstständig sein, nur ich habe dann durch meine Arbeit, ich war international Head of Marketing, ich durfte mit einigen coolen Unternehmen zusammenarbeiten und ich habe halt gesehen, dass die Kommunikationsprobleme, egal ob groß oder kleines Unternehmen, recht ähnlich sind. Die einen haben halt 1.000 Euro Budget, das zu lösen, die anderen 1 Million. Und dieser Querschnitt war mir einfach wichtig und wir gehen fleißig, also absichtlich einen Schritt zurück strategisch, aber halt nur um Anlauf zu nehmen. Dass wir nicht in Aktionismus verfallen, weil oft wissen die Leute dann schon ganz genau, wie das Video aussehen soll, wie die E-Mail aussehen soll, aber was sie wem, wo, wie sagen wollen. Das muss als erstes geklärt sein.
Marketing war ja früher irgendwie nur Print und heute ist das ja irgendwie viel komplexer durch Social Media und am Ende des Tages geht es ja dann auch irgendwie um Storytelling. Aber Alessa, was ist denn deine Meinung dazu? Was ist denn eigentlich das Konkrete?
Also ich denke, es geht über die Action. Viele reden halt, also und es müssen jeden Worten halt auch Taten folgen. Weil sonst können Kommunikationsprobleme halt nicht aufgelöst werden. Und eben, wenn du vom Marketing sprichst, das sind wir eben im externen Dialog. Also das ist eine Art und Weise, extern zu kommunizieren. Aber Kommunikation per se ist riesig groß. Das ist das Netzwerk, was uns alle verbindet. Und ja, ich habe dann, wenn du sagst, warum ich mich selbstständig gemacht habe, mir ist das einfach wichtig, egal ob Vagina oder Penis, sei einfach kein Arschloch beim Kommunizieren. Und das ist das A und O.
Als du jetzt gesagt hast, also als du dich selbstständig gemacht hast, du wolltest eben da eben auch genau dieses Thema nochmal kurz vertiefen. Wie habt ihr denn den allerersten Kunden gewonnen? Was war da das Thema?
Gute Frage. Ja, natürlich. Also ich durfte mir ja durch meinen Beruf schon einiges an Netzwerk aufbauen. Und das war dann eigentlich schon so ein bisschen eine Vormassage. Ich habe gesagt, hey, was jetzt Fleiß kommt, ich möchte das unbedingt machen, absichtlich besser kommunizieren. Gehen wir tiefer hinein, bevor wir eben Agenturbriefings machen oder Mitarbeitergespräche. Und eigentlich hatten wir am Anfang 2 Kunden gleich, einen im externen Bereich, eine IT-Firma, Seidel Software. Großartiges Unternehmen, Familienunternehmen, ganz, ganz tolle Leute arbeiten da drinnen. Und mit ihnen gemeinsam darf ich eben schon seit dem ersten Tag eben die externe Kommunikation gestalten. Über Webseite, Präsentationen, Salesgespräche und sonstiges. Und das freut mich halt extremst, weil gerade die IT, das interessiert mich. Und da das alles vorzubereiten, vor allem das sind komplexe Themen. Komplexe Themen einfach zu kommunizieren, ist der heilige Gral. Und ich freue mich halt, dass da eine langfristige Zusammenarbeit entstanden ist, weil, wie du sagst, man kann nicht kommunizieren. Also braucht man doch öfters Unterstützung und da freue ich mich sehr. Und der erste Kunde im internen Dialog war eine Firma, die Probleme hatte im Sales-Team, interne Probleme, einfach wie die, wie du sagst, Dominanz, Aggressivität, wir wissen alles, wir müssen höher, schneller, weiter, alles sollte gestern erledigt sein. Da braucht man Resilienz, dass man immer wieder zurückspringt, sich besinnt auf das, was man ist, auf seine Stabilität und so ist es halt eben im externen wie im internen Dialog und ja. Da schauen wir, dass wir beide Seiten so gut wie möglich voranbringen.
Gerade so erzählst von so einem Kunden, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die halt natürlich auch mehr in der Technikdiskussion sind, immer so nach dem Motto, ja, ist doch klar, das muss man doch wissen und so. Und wir wissen es sowieso besser als vielleicht der ein oder andere. Ja, aber Fakt ist auch natürlich, gerade bei so einem IT-Unternehmen, du musst ja auch den Kunden verstehen irgendwie, oder? Du musst doch wissen,
absolut, was der Kunde eigentlich will. Es ist meines Erachtens so, dass ein Unternehmer sich selbstständig macht, weil er etwas ganz Großartiges kann. Und da zählt oft Kommunikation nicht dazu, weil das eine eigene Disziplin ist. Und diese Geschichten zu erzählen, ist halt essentiell, doch auch ich bin zu fleißig, habe einen Tunnelblick und hole mir externe Hilfe, weil wenn du drinnen bist, siehst du es halt eben nicht so gut. Und es ist extremst wichtig, sich da gut zu artikulieren, und wir machen das eben mit unserer Methodik. Wir haben eine römische Tempelmethodik, und die Werte, so wie du vorhin gesagt hast, sind eben die Säulen, die das Markendach halten.
Bevor wir da in diese Werte-Thematik reingehen, ich habe tatsächlich vor kurzem auch so ein Thema gehabt. Da geht es genau um diese Wertethemen. Und da wurde mir also etwas vorgelegt, wo ich dann gesagt habe, das kann ich mit meinen Werten nicht vereinbaren. Es geht nicht. So, jetzt ist die Frage, wie kommunizierst du das? Und dann habe ich es genauso gesagt, wie du es gerade gesagt hast. Ich habe das Wort Wert verwendet. Ich habe gesagt, das entspricht nicht meinen Werten. So kann ich das nicht machen. So. Und jetzt nochmal auf euren Wertetempel. Ist eigentlich jedem Unternehmen, haben wir ja gerade über diese Bachelorarbeit gesprochen, da gehört natürlich zur Kultur auch das Thema Wert. Ja, was sind die Werte überhaupt? Entwickelt ihr denn auch mit dem Unternehmer gemeinsam eine gewisse ein Wertetempel, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast? Was muss man sich darunter vorstellen? Wie sieht es aus?
Also bei uns ist es so, wir entwickeln den Communication Codex für ein Unternehmen. Und das machen wir in drei Schritten. Als erstes kommen wir immer vor Ort. Also wir haben schon internationale Kunden, und da dürfen wir immer hinfliegen, um sich das eben vor Ort anzuschauen, weil meines Erachtens kannst du analoge Kommunikation nicht substituieren. Wir haben den großen Fokus auf die hybride Kommunikation, also es muss analog und digital funktionieren, nur wir starten immer analog. Dort schauen wir dann eben, wer sind die Stakeholder der Kommunikation, wie reden sie miteinander, wie reden sie mit dem Kunden, gibt es latente Konflikte, liest man ein wenig was durch die Zeilen. Und wenn wir das dann haben, entwickeln wir eben gemeinsam mit dem Kunden den Communication Codex, das ist wie sind wie Leitplanken, weil ich bin kein Fan davor, Kommunikation in ein hartes Korsett zu schnüren. Das hat auch bis jetzt noch keiner geschafft, also noch kein Wissenschaftler, Philosoph hat jemals Kommunikation per se definiert. Und das ist eben für uns sehr wichtig, dieser zweite Schritt. Wir bauen den individuellen Kommunikationsstil, wo die Werte natürlich eine sehr große Rolle spielen. Und der dritte Schritt ist dann eben die hybride Beratung bei uns. Einerseits hast du Experten von Zfleiß an der Hand, aber andererseits auch unsere KI-Plattform, Bonny.
Viele glauben ja irgendwie, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass remote geht das alles und so, ja, wir kommen super voran und Homeoffice und so. Und dann sehe ich nur schwarze Kacheln. Weißt du, eigene Erfahrung. Da sehe ich nur schwarze Kacheln. Ich sehe Leute, die nicht kommunizieren, wochenlang immer nur schwarze Bildschirme und so und keine Beteiligung. Und dann kannst du auch als Führungskraft doch wirklich nicht deinen Job machen, oder? Ich meine, ist doch so, oder?
Das ist genau das, was ich gemeint habe. Also es ist super cool, dass wir digitale Kanäle haben, und da ist eine Vielfältigkeit. Und es ist auch so, eben wenn du sagst, mit den schwarzen Kacheln, in der hybriden Kommunikation ist was möglich, dass du eigentlich auf zwei Orten gleichzeitig bist. Das bedeutet, einerseits sitzt er oder sie bei dir im Meeting, andererseits redet sie aber oder er gerade mit seiner Freundin. Du siehst es nicht, weil es gemutet ist und auch die Kamera nicht an ist. Und so ist es halt wirklich, wir haben noch immer ein Neandertaler-Hirn und wir sind Neandertaler und sitzen halt vor diesem Kästchen, und wir müssen uns aber zu einer gewissen Art und Weise spüren. Und deswegen ist es mir halt so wichtig, ja, das Fleiß kann digital voll viel machen, aber als erstes muss ich echt spüren.
Ja, und jetzt hast du gerade ein Wort, also spüren. Dieses Spüren tatsächlich ist, das heißt ja nicht anfassen, sondern es hat ja tatsächlich was mit, ich weiß nicht, wie man dieses Spüren transportieren kann, weil viele, ja, da muss man sich anfassen. So. Nee, dieses Spüren ist, glaube ich, so ein bisschen was, diese Wellenlänge zwischen Leuten oder sowas, ja, oder?
Die Energie. Also es ist eine Energie, und es gibt auch genug Bücher darüber, dass wenn du auf derselben Frequenz kommunizierst, der Kommunikationsfluss sehr viel besser läuft. Ja, und diese Energie ist dieses Raumlesen. Das ist ganz oft unerklärlich, weil man sich denkt, das fühlt sich jetzt richtig oder falsch an. Man weiß aber gar nicht, warum, auch wenn nichts gesagt wurde. Und es ist Energie kommuniziert die ganze Zeit.
Ich habe jetzt letztens einen gehabt, der hat mir erzählt, da hat seine Führungskraft zu ihm gesagt, das ist halt so.
Nein, das sind Killerphrasen und die sind wirklich hinderlich, weil sie bringen die Kommunikation in eine Einbahn. Was sollst du auf es ist halt so sagen? Und es ist gerade Killerphrasen zu entschärfen, ist ganz wichtig und das machst du, indem du wirklich die Wörter hinterfragst. Also das machen wir immer so. Was ist das? Erklär mir, was genau das ist und immer, was bedeutet immer? Heißt das ein Jahr, 10 Jahre, 100 Jahre? Und machen ist ja auch, schreiben wir es, schreien wir es, besprechen wir es, morsen wir es.
Du empfiehlst quasi bei solchen Killerphrasen dieses Nachfragen des Empfängers, oder? Oder? Das wäre doch das jetzt so. Dass ich dann sage, du, ganz genau, jetzt musst du mir das erklären, oder? Und einfordern sozusagen diese Killerphrasen.
Killerphrasen hassen Fragen.
Wie äußert sich das? Wahrscheinlich defensiv, oder? Dann, oh Gott, jetzt ist ja jemand dabei, der mich da...
Ja, es geht in der Kommunikation ums Fließen und diese Killerphrasen stoppen eben den Fluss. Und man kann Kommunikation, also love it, change it or leave it. Und leaven, also dass die Kommunikation verlassen ist, auch eine Aktion, die man machen kann, nur da geht es halt wie immer ums Wie. Und man kann dann eben sagen, hey, Werner, besprechen wir das doch im Vier-Augen-Gespräch, anscheinend hast du vielleicht noch nicht alle Informationen. Ich habe dich gehört, lass uns später drüber sprechen. Ich möchte jetzt gerne weitergehen beim Thema. Ist eigentlich okay, nicht? Wenn du sagst, so, wir machen das aber immer so und halt die Schnauze, dann ist das emotional ganz schwierig. Man ist vielleicht auch noch in einer großen Runde und ist dann halt auch sein Ego. Ego ist ein ganz wichtiges Thema bei der Kommunikation. Das steht uns oft im Weg. Denn bei der Kommunikation ist es am wichtigsten, die Verständlichkeit. Und nicht, dass du der scheinende Ritter bist, der aus diesem Meeting rausgeht.
Okay. Zum Thema Ego würde ich ganz gerne noch mal kurz was fragen. Und zwar, dieses Ego ist ja natürlich, wird verbunden mit Egoismus, ja, so irgendwie Egoismus. Jeder hat ja irgendwie eine Art Egoismus, oder? Also irgendwie, es ist so, kannst du es noch mal kurz irgendwie. Also ich, ja, was im Zusammenhang mit Kommunikation, wie wir das einordnen müssen, weil Ego hat natürlich, irgendwie hätte ich jetzt gesagt, Dominanz und du dominierst so eine Gesprächsrunde und was auch immer, ja, so. Aber ich glaube, dass in deinem Kontext ein bisschen was anderes ist,
ja. Also das Ego ist lateinisch und heißt ja ich. Und das ist ja auch unser Vogel, ich habe das große Latinum und Fleiß auch mit der römischen Mythologie, willkommen im Olymp der Kommunikation, also das ist uns auch wichtig. Und das Ego ist das Ich. Und das hat Platz, das ist vollkommen okay und das muss auch da sein. Nur geht es darum, dass ich, das Ego, hat 5 Needs. Und die 5 Needs nach Dennis Morlane, ich hoffe, ich kriege es jetzt alle hin, aber ist erstens zum Beispiel Stammzugehörigkeit. Das bedeutet, man möchte immer wo dazugehören. Wenn du jetzt bei einem Meeting bist und deine Führungskraft sagt, das machen wir immer schon so, denkt sich vielleicht derjenige, oh je, jetzt habe ich was Falsches gesagt, höre ich jetzt nicht mehr zum Team dazu, bin ich jetzt geächtet, bin ich jetzt vielleicht doof, werde ich nicht mehr aufgenommen. Das Rad rennt und die Kommunikation geht nicht weiter. Das zweite ist, wir gehen immer auf Unlustvermeidung und Lustgewinnung. Das bedeutet, wenn das Ego Unlust erfährt, das ist schwierig, das wollen wir nicht. Aber Lustgewinnung ist natürlich toll. Da gehen wir immer danach. Also das sind so die Motive vom Ego. Ja, auch Selbstwert erhöhen. Dass ich mich selbstwertig fühle, dass ich weiß, ich habe selbst einen Wert. Das ist auch das, was der Mensch, das Ego immer braucht. Und das muss halt in so einer Balance bleiben, dass die Kommunikation fließen kann. Eben, du musst auf Augenhöhe kommunizieren. Und wenn mein Ego aufgeblasen ist, ist es oft so, dass die Leute Kommunikation als Angriff deuten. Ich habe das doch eh gemacht, hast du das nicht gesehen? Ich wollte nur nachfragen, ob du die E-Mail geschickt hast.
So, aber wie gehst du damit um? Weil solche Situationen passieren ja immer wieder.
Ja, das ist eben der Fluch und Segen zugleich von der Kommunikation. Also wenn wir in der externen Kommunikation sind, ist es so, dass die Kommunikation nur geschlossen werden kann, wenn Feedback kommt. Eine Reaktion vom anderen. Und so geht die Spirale eben immer weiter. Wenn das jetzt eine schriftliche Konversation war, hätte ich zum Hörer gegriffen?
Ja, war mündlich. Also war persönlich. War mündlich, ja, genau. War nicht, also, auch wenn es so ein bisschen so, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Dann habe ich ja schon auch versucht, keine telefonische Entgegennahme und dann im Dialog diese Verweigerung.
Ja, bei einer Verweigerung ist es wirklich schwierig, weil man sich denkt, eben, was ist genau dahinter? Ich würde eher noch auf die Verständlichkeit gehen. Bedeutet, super toll, Susanne, dass du mir das schon 12-mal erklärt hast. Ich habe es leider noch immer nicht verstanden. Und da ich es nicht verstanden habe, kann ich nicht weiterarbeiten. Und dann würde ich es nach oben eskalieren lassen, sagen, leider bekomme ich von dort die Information nicht, das tut mir furchtbar leid. Ich möchte jetzt auch kein Fingerpointing machen, nur ich brauche diese Information, damit ich weiter kommunizieren und arbeiten kann.
Es ist nicht mein Stil, also ich glaube deiner auch nicht, weil Eskalation hat immer Geschmäckle, oder?
Es ist wie Essigwurst, ja. Es ist so dieses, du kriegst es dann auch nicht mehr weg, weil natürlich sie oder er sich dann beim nächsten Mal auch denkt, ah, was macht denn das Thema jetzt schon wieder, wo eskaliert es denn jetzt hin? Also da ist gleich wieder ein anderes Gespür da und deswegen haben wir auch bei Fleiß eben diese Kommunikationsspirale. Also du kennst den klassischen Kommunikationsprozess von Shannon und Weaver, die amerikanischen Mathematiker. Und wir bei Fleiß haben das jetzt auch weiterentwickelt, nämlich es ist eben, wie du sagst, eine Spirale. Wir haben immer wieder Touchpoints und Kommunikation entwickelt sich. Dein Gespräch nach dieser Eskalation wird anders sein mit ihr oder ihm als davor.
Hat das auch irgendwas mit, also ich will jetzt sagen, nicht Vertrauen ist vielleicht ein falsches Wort, aber da gibt es so eine Grundlage einer Kommunikation im Sinne, ich weiß nicht, wie man es nennt, vielleicht muss man es als Vertrauensvorschuss Weiß der Dotter wie nennen. Ist es da, dass da quasi so eine Schädigung stattfindet in so einem Moment, wenn du eskalierst, dass da so eine, also irgendeine Beschädigung stattfindet, die eigentlich nicht mehr zu reparieren ist, weil du gerade gesagt hast, dann ist der andere dann so in der Situation, so, oder, oh, wer weiß, was jetzt noch kommt. Ja, weißt du,
man kann verzeihen, aber nicht vergessen. Also es schwingt natürlich immer mit, auch wenn wir das wollen und sagen, nein, das ist schon vergessen, vergeben und vergessen. Es ist halt trotzdem irgendwo bei uns gespeichert und es ist wie der nächste Anhaltspunkt von der Kommunikation. Und du hast dir etwas Neues gezeigt, nämlich, hey, ich kann auch eskalieren. So, das ist natürlich eine neue Information für die nächste Kommunikation.
Das ist ja auch, das hat auch mit Führung wahrscheinlich auch zu tun, so ein bisschen, oder? Also, würde jetzt meinen, dass man da schon einen Bogen spannen kann.
Auf alle Fälle, also beide Fragen kann ich so beantworten. Also, das IT-Unternehmen, da ist Vater und Sohn drinnen und ich habe selten ein besseres Duo gesehen. Absolut. Also, die sind beide ganz großartige Unternehmer und eben ich bin da, um bei der Kommunikation zu helfen und es macht mir sehr, sehr viel Freude. Also wenn ich im Unternehmen bin, heißt das nicht, dass das Krisenkommunikation ist, sondern eine Verbesserung der Kommunikation, dass man es halt eben leibender macht auf gut Wienerisch. Also wir sind nicht immer bei Problemkunden dran, gerade da ist es halt wirklich cool, dass wir diese Botschaft, die intern so gut läuft und die ein tolles Miteinander haben, nach außen tragen dürfen.
Ein Thema, was ich auch noch auf jeden Fall, was mir in den letzten Wochen so aufgefallen ist, in Bezug auf Checklisten. Ja? Also ich glaube, das Thema ist ja so vielfältig, was du jetzt so ansprichst. Also Wertekanon, nicht kommunizieren, weißt du so. Und dann gibt es ja immer wieder Leute, die dann zu dir sagen, Alessa, da muss ich jetzt irgendwie, brauche ich ja Checkliste, weißt du, was muss ich beachten, ja. Aber gab es diese Frage schon mal irgendwie, dass jemand mal gesagt hat, du, ich brauche jetzt mal eine Checkliste oder so?
Öfters eher Vorlagen, dass sie sagen, hey, kannst du mir eine Vorlage für das machen oder einen Rahmen für das? Aber mein Ansatz ist eben Hilfe zur Selbsthilfe. Und gerade bei uns, bei Fleiß, also bei unserem Tempel ist mit einem Zwinkern eines der wichtigsten Werte. Also wir möchten alles mit einem Zwinkern machen. Und da ist es halt so, da bringen Checklisten oft nichts. Also gerade bei technischen Sachen schon, wenn wir jetzt eben sagen, oh, wir wollen zum Beispiel den LinkedIn-Auftritt von einem Kunden verbessern, natürlich gibt es da eine technische Checkliste. Nur bezüglich Content und Kommunikation und wie du das halt eben tust und machst, das ist so situativ und da tue ich mir auch sehr schwer. Ich habe gerade ein Buch geschrieben mit einem amerikanischen Kollegen und da ging es dann auch darum, wie definierst du denn Kommunikation, gerade am Papier, was so geduldig ist und irgendwie ist dann Kommunikation eben das eine ist Marketing, der andere sagt, das ist Krisenkommunikation, der andere sagt, ich möchte gerne ein internes Gedicht schreiben und ins Intranet stellen. Also es ist so vielfältig, ist ein ganz, ganz großer Kanon von verschiedenen Aktivitäten und deswegen finde ich uns hilfreich, weil ja, da gibt es so viel zu beachten.
Ja, klar. Also ich stelle da gerade fest, also ganz ehrlich, Alessia, ich meine, du kannst ja wirklich, also, oder die Welt kann sich glücklich schätzen, dass es solche Leute gibt wie du, die diesen breiten Blumenstrauß, der sich ja ständig verändert, ja, dass der sozusagen, der da begleitet wird bei einem Unternehmen, weil, wie du sagtest, also es geht gerade bei der externen Kommunikation, wenn du sagst, LinkedIn-Auftritt, ja, du siehst es ja auch an so Beiträgen, wie oft die in welche Richtung die laufen, ja, weil die von den Leuten missverstanden werden oder wie auch immer, ja. Das meinte derjenige, wenn er es schreibt. In dem Moment des Geschehens sozusagen, wusste er nicht, dass es in diese oder jene Richtung läuft. Ja. Kann man denn sowas überhaupt versuchen, dann, also A1 zu vermeiden, A2, ich meine, gerade dieses Social-Media-Thema, das hatten wir ja letztens kürzlich, gell? Da wollte ich ganz gerne nochmal drauf gehen mit dir, weil dieses Social-Media ist ja sowas von verrückt mitunter, ja. Also ich weiß gar nicht, welchen anderen Begriff ich will, du lachst schon. Aber es ist doch verrückt, was da zum Teil passiert, ja, oder? Ich meine, was willst du als Unternehmen? Du kannst da eigentlich, kann man da was richtig machen? Gibt's sowas da?
Ich weiß es nicht. Ja. Du kannst das richtig machen, nämlich wenn du authentisch bist. Du wirst immer irgendjemanden auf den Schlips treten, das nennt sich Konstruktivismus. Wir alle konstruieren unsere Welt, unsere Wahrheit, aufbauend von unserer Erfahrung, unserer Erziehung, welche Schule wir besucht haben. Und so kann ein Satz auf 3 Trillionen verschiedene Art und Weisen verstanden werden. Was ich da eben mache, ist, ich versuche Szenarien durchzudenken, also ins Fleiß zu schauen, okay, wenn das und das und das ist, könnte das falsch verstanden werden. Wenn das und das und das, oje, könnte das vielleicht zu provokant sein. Oft bin ich in meiner Sprache recht wienerisch. Versteht das dann jeder? Also das ist eben dieses Nachdenken. Aber als Beispiel, ich war mit einem Kunden bei 2 Minuten 2 Millionen, das ist wie bei euch Höhle der Löwen. Und auch da, wir haben uns monatelang darauf vorbereitet, wochenlang geprobt, 3 Trillionen verschiedene Videos aufgemacht und ich habe versucht, dann so viel zu denken, nur eben an das eine Szenario, was eingetreten ist, habe ich nicht gedacht, nämlich dass Investoren während dem Pitch unterbrechen. Und ich habe es als sehr unhöflich wahrgenommen und meine Reaktion, falls man sie im Fernsehen sieht, ist auch recht mit Unverständnis, weil ich kann es nicht verstehen, wenn 5 Investoren, die millionenschwer sind, einem Unternehmer, der frisch gegründet hat, der an etwas glaubt, der nervös ist, 17 Kameras sind im Raum, wir haben Maske gehabt, wir haben alles Mögliche gehabt und da diesen Moment zu nehmen, ich fand's, ja, ich habe noch keine Worte gefunden, muss ich sagen. Also ich fand es sehr schade, sehr unfair.
Aber gut, dann habt ihr jetzt quasi diese Situation gehabt. Wie habt ihr sie dann aufgelöst? Wie hat er denn der Gründer dann genommen?
Er hat das absolut großartig gemacht. Er hat das also durchgestanden, er war super tapfer. Also ich fand, er hat das großartig gemacht. Ich habe da eher den Fehler bei mir gesehen, dass ich als Kommunikationsberatung eben dieses eine Szenario, dass 5 Investoren unterbrechen im Pitch im Fernsehen, halt nicht daran gedacht habe. Es ist mir unangenehm, um ehrlich zu sein, dass ich eben nicht daran gedacht habe, nur aus Fehlern lernt man. Es wird mir auf gar keinen Fall ein zweites Mal passieren. Ich bin ausmagaziniert sozusagen. Und ja, so ist ja auch, keiner ist perfekt. Ich bin ein großer Fan von Sokrates. Ich weiß, dass ich nichts weiß.
Das daraus kannst du ja auch nur lernen. Und ganz ehrlich, wir müssen auch glaube ich, an der Fehlerkultur, ja, das ist, also wenn du jetzt das als Fehler dir anklebst, weil ich sage ganz ehrlich, Mai, das hättest du vielleicht wissen können, aber müssen nicht wirklich, weil das ist ja auch teilweise so aus dem Affekt heraus, ja, dass dann solche Investoren ja durchaus schon mal gesehen, so on stage, dann, dass dann einfach mittendrin reingespreizt wird und so, weil die irgendwie diese Leute, das ist ja nicht durchgängig, aber den ich erlebt hatte, war im Prinzip so, auch so ein ähnliches Kaliber, weil die haben halt so aus dem Portemonnaie leiten sie quasi diese Art Sonderrolle ab, ja, so.
Das hast du jetzt sehr schön gesagt.
Eine Sache, die mich auch heute Morgen getrieben hat, habe ich gesagt, da habe ich irgendwie sowas aufgeschnappt, da dachte ich mir, ah, das muss ich unbedingt Alessia fragen. Wenn du ein Gründer bist, Startup, dann denkst du, ich muss alles rauspusten in die Welt, was geht. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich dich jetzt so höre, ich glaube, besser ist manche, die lasse ich dann einfach mal stecken oder so. Gibt es für Startups irgendwie besondere Kommunikationsregeln oder sagst du, Formate, wo man ein bisschen aufpassen muss? Oder sagst du, ganz ehrlich, ob jetzt Startup, Mittelstand, Konzern, Mai,
Also bei Startups ist es schon so, dass wir da immer mit Innovationen zu tun haben, nicht? Also etwas noch nie Dagewesenes. Und gerade bei Startups ist es eben wichtig, im Kopf richtig zu ankern. Es sind vielleicht Branchen gemischt, es ist die Innovation, dass etwas vielleicht jetzt digital ist, was früher analog war, und das gehört erklärt. Und deswegen ist es gerade beim Startup, das noch nicht bekannt ist, weil ich mir denke, wenn jetzt Coca-Cola eine neue Sorte rausbringt, alrighty. Aber wenn halt eine Marktinnovation da ist, die erklärt gehört mit verschiedenen Komponenten, gerade da sollte man eher das Bildliche hernehmen. Kann man das bildlich erklären? Oder kann ein Startup schon Prozesse hernehmen, um es zu erklären? Zum Beispiel, wir sind das TikTok der Jobsuche. Dann hat man schon einmal ein Bild im Kopf, ah, da geht es wahrscheinlich um Kurzvideos, ah, da geht es wahrscheinlich um Scrollen und Digitalität. Und Orchestrierung ist wichtig. Also wir dürfen nicht verwirren. Es ist ganz wichtig, eben diese Orchestrierung. Wir machen dann oft auch Contentpläne mit verschiedenen Kategorien, wo man sich austoben kann. Und ich finde das toll, wenn Unternehmer einen Kommunikationszwang haben, weil die Geschichte gehört hinaus in die Welt, nur sie gehört richtig erklärt und verständlich erklärt. Und wenn ich eben 15 Minuten schon darüber rede, warum Fleiß heißt und warum ich das so gewählt habe, das wird sehr wenig Leute interessieren, wenn ich rausgehe und sage, ich habe 294% mehr Conversion Rate bei einem Webshop erreicht.
Diese Worte sind ja oftmals sehr mächtig. Und hier war es jetzt weniger die Worte, sondern die Situation. Also es war eine Paarung aus diesem Machertum. Ja, ich mache jetzt was, ich unterschreibe jetzt was. Dann schmeiße ich auch noch die Füller in die Menge und so. Wie so ein Popstar. Das hat da auch doch was mit Kommunikation zu tun. Also unterschwellig, würde ich jetzt sagen, oder?
Auf alle Fälle, also gerade bei Kommunikation, wir haben ja die 4 Seiten der Kommunikation. Du hast erstens die Sachebene, Sachinformation. Du hast die Beziehungsebene, also welche Beziehung hat der Raum miteinander, Trump mit Publikum und sonstiges, welche Beziehung steht dahinter, wie kennen sich die Leute. Wir haben eine Appellebene, das bedeutet, jede Kommunikation möchte auch etwas auslösen. Das ist eine Wirkung. Also man möchte eine Wirkung bekommen, einen Appell setzen. Und die 4. Seite, die wichtigste Seite, die dann auch in den leisen Dialog geht, also Melanies Fachgebiet, ist halt eben die Selbstoffenbarung. Was zeigt uns denn der Herr Trump mit seiner Kommunikation? Er zeigt sehr viel über sich selber. Ich möchte es nicht werten, aber er zeigt sehr viel über sich selber.
Genau. Genau, ja, ja, genau. Ja, weil da fehlt mir im Kontrast dazu, da gab es doch jetzt, ich glaube, das war vor Weihnachten, diese Thematik, wie mit VW es weitergeht. Da gab es eine große Vertriebsversammlung in Wolfsburg und dann haben doch dann die Mitarbeiter und Mitarbeitenden im Nachgang vor das Mikro dann gesagt, naja, die saßen oben auf dem Podium und haben in ihre Handys gedaddelt. Und es war ihnen, dem Vorständen, völlig egal, wie es so mit uns weitergeht oder was unsere Situation ist. Und dann habe ich mir so gedacht, ja genau, das ist doch immer dieses, also das kann ich doch nicht liefern. Ja, weißt du, und dann Wochen später geht Trump in so eine Menge rein und so weiter. Und weißt, diese Vorstände haben doch durch diese Handy-Dadelei, du sitzt auf dem Podium, exponiert vor x-tausend Leuten.
Das meine ich, was ich vorhin gemeint habe, mit 2 Orten gleichzeitig sein. Weißt du, analog ist der Vorstand auf der Bühne, aber digital ist er vielleicht bei der Essensbesprechung seiner Frau. Und es ist aktives Zuhören, ist Respektsache. Und aktives Zuhören muss auch gelernt sein. Zuhören und aktives Zuhören sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Und aktives Zuhören bedeutet, dass ich einmal nicht Prio bin, sondern jemand anderes Prio. Ich bin nicht am Stockerl Nummer 1 für 5 Minuten, sondern jemand anderer steht am Stockerl für 5 Minuten. Und das meine ich eben mit Respektsache, auch mit Unterbrechen, wenn 17 Kameras auf dich gerichtet ist und das eine sehr unangenehme Situation ist. Das ist für mich Respekt.
Ich glaube, das gehört echt in den Kontext, weil in der heutigen Zeit, also ich kann nicht auf dem Vorstandspodium sitzen und gleichzeitig die Mittagskarte mit meiner Frau besprechen und werden die Leute da gerade ihre Sorgen teilen. Ja? Also das ist halt so diese Betriebsversammlung, weißt du, das sind ja, es ist ja auch immer so, ne, so dieses, wo dann die Leute, hat mir einer mal erzählt, da gehst du wieder hin, aber du erfährst nichts Neues, ja, wird runtergetrasht und dann passiert dann doch noch sowas. Ja.
Dann keine Betriebsversammlung machen, weißt du, also wenn, das ist ja auch den Effort. Das sind ja Leute im Organisationsteam, die Mitarbeiter nehmen sich die Zeit hinzugehen, die haben vielleicht Fragen, die wollen eine Interaktion mit dem Vorstand. Und das ist halt so ein nonverbaler Mittelfinger meines Erachtens.
Aber wenn du sagst, allein in deiner Wahrnehmung, dieses Vater-Sohn-Duo funktioniert, es läuft. Ja, die sind einfach wunderbar zusammen. Ich glaube, die würden sich nie trauen, außer im Notfall, ja, dieses Handy in die Hand zu nehmen. Also,
nein, und es ist halt auch wenn du es machst, dann sagst du, ihr seht mich jetzt mein Handy nehmen, ich schaue mir jetzt gerade nur die Zahlen vom letzten Jahr an, weil ich habe es jetzt nicht im Kopf, lasst mich kurz nachschauen. So, Authentizität ist so, so wichtig und erklärend, weil eben, das sind 100 Leute, die kommen gerade von ihrer Arbeit, waren vielleicht noch gedanklich woanders und es ist dieses Erklärende. Und es ist nicht immer nur, was du machst, viel wichtiger ist, wie du es machst. Und ohne Erklärung würden die vielleicht genauso wie wir sagen, na, der ist mit seiner Frau am Mittagessen diskutieren, vielleicht holt er gerade die wichtigsten Daten für die Podiumdiskussion raus.
Ist dir das auch schon mal aufgefallen, dass die Leute eigentlich immer weniger versuchen, etwas auszusprechen und dann zu erklären, weil sie irgendwie entweder Angst haben, oh Gott, das könnte jetzt falsch aufkommen oder so. Und bevor sie irgendwas sagen, sagen sie lieber gar nichts. Und am liebsten würden sie es ja lieber verschriftlichen in Form einer E-Mail oder einer WhatsApp-Nachricht, weil da ist es am einfachsten.
Ja, und warum ist es am einfachsten? Weil sie sich vorbereiten können. Schriftliche Kommunikation kannst du dich vorbereiten. Du bekommst die Nachricht, du hast kurz zum Überlegen und dann antwortest du, wenn du möchtest. In der verbalen Kommunikation ist das halt wirklich sozusagen wie live am Schlachtfeld, weil da geht es um Reaktion, um Mimik. Mimik ist ganz schwierig zu vertuschen. Also das ist auch, daran darf ich oft arbeiten, wenn ich mir denke, ah, jetzt war ich aber ruhig und dann sagt die Melli, aber dein Gesicht haben Bände gesprochen. Und ich denke, ah, okay. Es ist einfach wichtig, dass das abgestimmt ist und es ist, glaube ich, das Schwierigste, die Kommunikation. Und das sage ich auch immer meinen Kunden, man kann Kommunikation nur zu einem gewissen Teil planen. Irgendwann musst du rausgehen und das der Welt zeigen und da kommt dann eine Reaktion. Du kannst die Reaktion eher, wie bei mir, du kannst ausrechnen und schauen, wie könnte reagiert werden, aber wie es dann wirklich ist, das ist jedes Mal ein Rodeo. Ich kriege auch mein Herzpumpe bis nach oben, wenn ich auf die Bühne gehe, auch wenn ich jetzt schon öfters oben war, aber ich stehe auch oben und denke mir, hoffentlich geht das alles gut, wird schon werden. Ja, weil du halt eben nicht weißt, wie reagiert die Meute. Bist du zu tief im Thema drinnen? Fliegst du vielleicht zu hoch, aber bist du zu oberflächlich? Und du hast 100, 200 Leute dir gegenüber. Jeder hat seine eigene Wahrheit, jeder hat sein eigenes Leben. Und darauf eben so zu reagieren, dass niemand die Hose runterlässt, das ist eigentlich die Kunst. Dass sich jeder wohlfühlt und sagt, ich fühle mich sicher genug zu kommunizieren.
Gut, aber auf der anderen Seite, es ist doch ein kontinuierlicher Lernprozess, oder? Ich muss doch, also ich meine, wenn ich nie springe, ja, dann kann ich auch nicht wissen, wie hoch es tatsächlich ist. Also,
weißt du, ich weiß komplett, was du meinst. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dieses Planbare. Und die Leute haben diese Illusion der Sicherheit. Also don't get me wrong, wir sind auch dazu da. Wir planen, wir überlegen, wir machen mal einen geilen Plan, bevor wir rausgehen und schießen, weil du kannst Kommunikation nicht zurücknehmen. Und du kannst auch nicht ein bisschen kommunizieren. Also entweder du kommunizierst oder du kommunizierst nicht. Die Informationen können natürlich unterschiedlich sein, doch kommuniziert ist kommuniziert. Und deswegen sage ich einerseits, überlegen, orchestrieren, nimm dir die Zeit, auch bei uns, was dauert ein Kodex bei uns für einen Solopreneur? Einen Tag. Du gibst vielleicht in Zukunft 50.000 Euro für Marketing aus, nimm dir den einen Tag und überleg, was möchtest du wem, wo, wie sagen.
Also ich bin eher so ein Freund von, lass uns das mal ins Rollen bringen und schauen, was dann passiert.
Du entschuldigst dich lieber, als dass du für Erlaubnis fragst.
Also ich würde mir jetzt eher entschuldigen, also um Erlaubnis zu bitten, ja, ist schon klar.
Ja, also ich bin auch beim Charity Club, Lady Circles heißt der, und ich bin dort PR-Verantwortliche. Und das hat mir sehr viel gelehrt. Du hast noch viel mehr Leute, die eben eine andere Meinung über den Club haben oder die schon länger dabei sind und ein anderes Bild dabei haben. Und ich bin der Meinung, zur Kommunikation gehört auch sehr viel Mut. Du musst mutig genug sein, das zu sagen oder zu schreiben, was du denkst. Du musst mutig genug sein, dich mit dich selber auseinanderzusetzen, dass du die Worte findest. Und für mich sind Macher eben die mutigsten Menschen, die es gibt.
Dadurch, dass das Thema ja so vielfältig ist, wenn du jetzt mal nach vorne schaust, also jetzt bei aller Digitalisierung, und du hast immer gesagt, also das Analoge bleibt, wenn du jetzt mal nach 5 Jahren nach vorne schaust, in Bezug auf die Kommunikation, wird sich das ich weiß nicht, ich will nicht sagen verschlechtern, aber wird es komplizierter, komplexer, keine Ahnung, wie muss ich es einordnen, wenn man nach vorne schaut, weißt so, es ist wahrscheinlich in der Kommunikation wie immer, wie im Mittelalter, wie in der Steinzeit, wird es wahrscheinlich immer bleiben, egal was drumherum für Tools es gibt, aber ich weiß nicht, vielleicht kann man einen Zukunftsausblick machen, oder? Kann man da irgendwie mal reden? Aber weißt du, was da auf uns zurollt noch?
Wichtig ist, dass wir die Menschlichkeit nicht verlieren und dass die Kommunikation nicht zur Nebensache wird. Und ich denke, dass Kommunikation per se sich immer weiterentwickelt, nur gerade signifikant sich die Kanäle verändern. Wir haben sehr viele Kanäle, digital wie analog. Es darf fast jeder bespielen, du und ich. Wir können einen YouTube-Channel aufmachen, du hast einen Podcast, wir haben Webseiten, wir haben persönliche Gespräche, E-Mails, Telefonate, also es gibt so viele verschiedene Arten, jetzt schon Wege zu kommunizieren. Und ich denke, das wird das Schwierigste, diesen Hokus-Fokus reinzubekommen. Wo kommuniziere ich denn jetzt am besten? Wo ist es am verständlichsten? Wo positioniere ich meine Botschaften? Und mir ist es wirklich wichtig, dass die Kunst der Kommunikation nicht verloren geht. Eben auch wie du gesagt hast, nur weil ich jetzt mit einer Maschine spreche, heißt das aber nicht, dass ich die Sprache verlernen kann. Und wir teilen Informationen mit Kommunikation. Das wird sich nicht ändern. Und die Verständlichkeit zu haben, ich denke, dass das größte Problem sein wird, dass die Leute immer Recht haben wollen. Dass es nicht mehr darum geht, hey, verstehst du mich oder do we agree to disagree? Dass es überhaupt nicht mehr debattiert wird oder diskutiert wird, sondern, ja, das ist mir jetzt zu anstrengend, dann machen wir das halt so. Nein, red mit mir, investier mal noch 5 Minuten. Ich möchte wissen, was du siehst und was du denkst. Warum muss wer Recht haben? Ich mag oft nicht Recht haben. Ich bin manchmal froh, wenn ich nicht Recht habe, weil ich mir denke, oh, ich dachte, das geht anders aus. Ja? Und dieses ewige Recht haben müssen und das Gewinnen über den anderen, das heißt Kampfdialektik, by the way, es gibt Frieddialektik und Kampfdialektik. Und Kampfdialektiker gewinnen nur, wenn der andere verliert. Frieddialektiker können eine Win-Win-Situation herführen. Und das ist das, was ich in der Zukunft unbedingt mehr sehen will. Aber ich werde sowieso in den nächsten 5 Jahren bei CNN eingeladen. Da wirst du dann bestimmt von mir hören, dass wir da die Welt ein wenig revolutionieren.
Eine Frage auf jeden Fall auch nochmal zum Thema Kommunikation. Wenn du heute jemanden 3 Tipps geben müsstest, aus den ganzen vielen Aspekten, die wir jetzt hier angerissen haben, welche wären das, um seine Kommunikation sofort zu verbessern?
Also wenn wir wirklich auf den Soforteffekt drauf pochen, dann würde ich Worte euch mitgeben wollen, auf die ihr achten könnt. Das ist zum Beispiel immer, nie, aber, eigentlich, einfach, hallo, tschüss, bitte und danke. Also wenn man auf diese Worte achtet, dann ändert sich sehr viel in der Kommunikation. Und das sind diese Soforttipps. Ich habe länger darüber nachgedacht, welche Tipps ich denn da mitgeben wollen würde. Aber ich denke, das ist das, dass wir uns mit Worten selber antriggern können, besser zu sein. Das kommt sehr aus der GFK, aus der gewaltfreien Kommunikation, wo es auch darum geht, denkt ein bisschen über Ich-Botschaften nach, nicht immer nur du. Nur als Beispiel, wenn ich sage, du redest mir immer dazwischen, ist einmal du, heißt ich, nehme ich komplett aus der Verantwortung raus, was vielleicht auch nicht stimmt, ja. Immer mach deinen Kopf zu, weil du dich dann nur auf das immer fokussierst und dann sagst, das ist ja nicht immer so. Das heißt, der gesamte Argumentationspunkt geht verloren, weil wir uns dann eigentlich über das immer diskutieren und gar nicht um das, was die Aussage ist. Und das passiert auch bei nie. Das sind solche absoluten Wörter, die setzen fast eine Killerphrase ein. Und das heißt, dass die Kommunikation in eine Einbahn geführt wird. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die Kommunikation fließt. Und das macht sie viel eher, wenn man dann auch schaut auf einfach. Ja, sehen wir, da machen wir halt einfach einen Podcast. Naja, das ist vielleicht gar nicht so einfach. Oder wie oft ich gehört habe, auch als Head of Marketing, wo man 48 verschiedene Kommunikationsstränge gleichzeitig bespielen darf. Naja, that's no rocket science. Das ist ja keine Raketenwissenschaft. Das ist ja nur Kommunikation. Weißt du, und das sind so wertende Worte, die können ganz schnell sauer aufstoßen und damit ist die Kommunikation dann gefährdet.
ganz, ganz lieben Dank, dass du auf jeden Fall hier bei mir vor dem Mikrofon gesessen hast. Und wer Fragen an dich hat, der kann sich da immer gerne wenden. Ich glaube,
ich danke dir. Tschüssi, tschüss, baba.